Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet: Faktor Nachhaltigkeit, essentieller Baustein im Fondsmanagement oder spielt es keine Rolle mehr? Mein Gast am heutigen Tag ist Dr. Robin Braun. Er ist Head of Group Sustainability bei der Lycon AG. Guten Tag, Herr Dr. Braun.
Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Lycon AG ist ein Unternehmen, das vielleicht nicht jedem zu Beginn ein Begriff ist. Könnten Sie uns in wenigen Sätzen mal kurz das Unternehmen vorstellen, das Sie heute vertreten?
Ja, sehr gerne. Der Name Lycon AG oder Lycon ist Anfang 2023 in Kraft getreten. In 2022 ist der Gedanke dazu geboren worden. Das ist eine Kombination aus AI und IQ. Das sind die Buchstaben in der Mitte. Und ich glaube, man kann sich unter den Abkürzungen jeweils was vorstellen. Es ist die Bündelung von Vermögensverwaltung mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, aber natürlich auch aktiv gesteuerte Bottom-up-Ansätze, die Sie vielleicht auch von einigen unserer Fonds wie dem Sustainable Yield Opportunities bei uns im Haus kennen. Das Unternehmen verwaltet 6,6 Milliarden Euro im deutschsprachigen Raum, aufgeteilt auf drei Geschäftsbereiche: Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth. Wir haben seit 2019 die Megatrends Nutzerzentrierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und letzteres ist seit Anfang 2023 mein Job. Und da fokussiere ich mich stark auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie auf Gruppenebene, aber befasse mich natürlich sehr, sehr viel mit unseren Publikumsfondsprodukten.
Ja, darum geht's ja auch heute hier bei uns im Podcast. Nachhaltigkeit ist ja etwas, was wir immer bei uns auf der Fondsplattform besprechen, beleuchten. Etwas, was wir auch im Rahmen des Sustainability-Kongresses einige Male auch stärker und fokussiert beleuchtet hatten. Den Peak um das Thema Nachhaltigkeit, würde ich sagen, war so im Jahr 2021. Seitdem hat man das Gefühl, ESG ist eher auf dem Rückzug. Wir können es ja nochmal zusammen Revue passieren lassen. Warum ist Ihrer Meinung nach das Interesse an ESG-Investments in den letzten Jahren meiner Auffassung nach kontinuierlich gesunken? Gibt es bestimmte Faktoren, die Ihrer Meinung nach die größte Rolle spielten?
Sehr gerne. Das Thema ist spannend und sehr komplex. Ein paar der Wahrnehmungen auf Ihrer Seite versuche ich jetzt natürlich auch ein klein wenig zu entkräften. Also ich habe mir Ende letzter Woche die aktuelle BVI-Statistik per Ende 2024 angeguckt. Da ist es tatsächlich noch so, dass im Bereich der offenen Publikumsfonds in Deutschland die Hälfte aller Produkte sowohl nach Anzahl als auch nach verwaltetem Vermögen ist Artikel 8 oder Artikel 9. Das ist also keine Nische oder auch ein Rückzug. Die Netto-Mittelzuflüsse, die flachen ab, da gebe ich Ihnen recht. Und selbstverständlich dachte man in 2021 noch, ESG wird irgendwann in jedem Produkt drin stecken. Es gab natürlich ein paar Faktoren, und ich gebe Ihnen recht, der Peak war in 2021. Es gab ein paar Faktoren, weswegen das aktuell etwas differenzierter betrachtet wird. Aber auf dem Rückzug ist es in meinen Augen nicht. Ich habe jetzt zumindest in Europa noch keinen Vermögensverwalter gesehen, der es sich aktiv wirklich aus der Strategie rausgestrichen hat. Auch bei den Amerikanern kommen wir später dazu, dass dort nicht alles so negativ ist, wie es in der Presse oftmals dargestellt wird. Ein paar Faktoren haben sicherlich dazu beigetragen, dass die Wahrnehmung heute anders ist. Natürlich ist es der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, was ein paar Sektoren sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt hat, die früher klassischerweise von sogenannten ESG-Strategien ausgeschlossen wurden. Es gab die Debatte über Greenwashing einiger Fondshäuser, natürlich in Deutschland, insbesondere den Platzhirschen getroffen. Ergebnis ist nach wie vor offen, nach meinem Kenntnisstand. Deswegen, es wird sehr, sehr viel darüber berichtet. Die Regulatorik hat zwar ein gewisses Rahmenwerk über die Offenlegungsverordnung mitgebracht, hat aber auch zu einigen Fehlinterpretationen oder falschen Erwartungshaltungen geführt. Ein Artikel 8 oder Artikel 9 Produkt beschreibt lediglich das Offenlegungsregime eines Produktes. Wenn also etwas beansprucht wird an Nachhaltigkeit, dann soll darüber auch berichtet werden. Das hat zu einer gewissen Komplexität in den Produkten geführt und zu zusätzlichen operativen Sachen, die auch in der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage im Vertrieb mündeten oder im sogenannten European ESG Template. An vielen Stellen fand ich, dass der Regulator gute Absichten hatte, hat aber vielleicht ein paar Komplexitäten rund um Nachhaltigkeit unterschätzt. Ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen weiter nachgezogen. Die Offenlegungsverordnung soll Ende des Jahres nochmal nachadjustiert werden, damit dieses Artikel 8, Artikel 9 vielleicht eher in Kategorien gedacht wird und weniger in Offenlegungsregimes. Aber ich würde sagen, nach wie vor, Nachhaltigkeit ist in keinster Form tot. Es ist immer noch ein großer Bestandteil des Marktes. Es wird nur heutzutage anders wahrgenommen. Die Greenwashing-Sorge hat dafür gesorgt, dass weniger medial darüber berichtet wird, dass die Firmen weniger die Produkte in der Form vermarkten. Und es wird etwas vorsichtiger mit dem Thema umgegangen. Aber nichtsdestotrotz, jeder große Fondsanbieter, den ich kenne, hat eine signifikante Produktpalette von nachhaltigen Fonds oder bietet auch die unterschiedlichen Abstufungen an. Aber klar, die Debatte, was genau ist nachhaltig und was genau ist nicht nachhaltig, das wird sich so schnell nicht lösen lassen, eben weil das Thema doch sehr, sehr subjektiv ist und dann am Ende es über die Offenlegung entschieden werden muss.
Ja, man spürt einfach nichtsdestotrotz schon so eine gewisse Übersättigung bei dem Thema. Ich glaube, die Gesellschaften müssen sich da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Da wurde natürlich auch viel Marketing betrieben. Viele Vermögensverwalter sehen es, denke ich, mittlerweile eher so als Hygienefaktor an. Artikel 8, Artikel 9, Haken hinter. Aber den ESG-Filter im Detail müssen wir jetzt auch nicht erklären. Bleiben wir noch mal kurz eben bei der Regulierung. Sie sprachen ja auch die Offenlegungsverordnung an, die überarbeitet werden soll. Die Regulierung wird ja auch für viele immer als Bremsklotz wahrgenommen. Hilft diese Überarbeitung Ihrer Meinung nach? Wäre vielleicht auch eine komplette Neuausrichtung sinnvoll? Und wenn ja, welche Folgen hätte das?
Eine Überarbeitung finde ich schon, dass die tatsächlich sinnvoll ist, um nämlich über diese Offenlegung auch eine gewisse Richtung zu suggerieren, dass Anlegerinnen und Anleger wissen, bei dem und dem Produkt ist eine Transition-Strategie zu erwarten oder dass es sich hier um ein Impact-Produkt handelt, das dann gewissermaßen definiert wird. Aktuell wird Artikel 9 gleichgesetzt mit Impact, obwohl dieses Wort niemals von dem Gesetzgeber in der Form intendiert oder überhaupt definiert wurde. Eine komplette Neuausrichtung, wenn man sich mal überlegt, wie lang der EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen, also der Sustainable Finance Action Plan, wie lang der überhaupt gebraucht hat, diese 10 Punkte aus 2018 war es, glaube ich, so ein bisschen in die Tat umzusetzen und weiter zu konkretisieren, dann wäre jetzt eine komplette Neuausrichtung, wäre in meinen Augen fatal. Es ist gut, jetzt gerade wurde sich dazu entschlossen, über die Unternehmensberichterstattung eine kleine Pause einzuräumen, die sogenannte CSRD oder das Europäische Lieferkettengesetz. Dazu habe ich auch ein bisschen meine Meinung, aber alles abzusagen und nochmal neu zu machen, ich glaube, dann wären wir in 2030. Und 2030 mag bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch noch bekannt sein. Die sogenannten nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen wurden in 2015 mal bis 2030 umgesetzt. Und es gibt jedes Jahr gibt's einen sogenannten Progress Report. Und ich glaube, aktuell sind eher die Hälfte der 17 SDGs sind eher auf dem Rückzug oder eher, dass man da eine negative Wirkung erzielt hätte. Ein paar sind neutral und ich glaube, eine Handvoll sind positiv. Also wir verlieren Zeit. Ich finde, der Gesetzgeber tut gut daran, gewisse Rahmenbedingungen vorzugeben. Allerdings ist da immer genau der Spagat, dass sich viele nicht unbedingt vorschreiben wollen, was Nachhaltigkeit ist. Deswegen hat der Gesetzgeber da den Weg gewählt. Es funktioniert über die Offenlegung und die Anlegerinnen und Anleger müssen sich selber informieren oder der Vertrieb. Und da ist genau die Komponente, was man unterschätzt hat, eben dass Nachhaltigkeit so viele Komponenten hat und sich eine nachhaltige Investmentstrategie in bis zu 600 Komponenten aufbrechen lassen kann. Und das muss man irgendwie versuchen, an den Mann zu bringen. Und da gebe ich Ihnen, glaube ich, recht. Das ist heutzutage so, viele sehen als Hygienefaktor, ist es Artikel 8 oder Artikel 9 und haken dran und wollen darüber dann nicht weiter sprechen. Die Frage stellt sich allerdings, was ist, wenn dieser Haken nicht da ist? Wenn man von vornherein ein Artikel 6 Produkt vermarktet, ist dann bei einigen großen Vertriebspartnern oder bei einigen großen Häusern die Tür sofort zu? Oder hat man da eine Möglichkeit zu erläutern, warum man kein Artikel 8, Artikel 9 gewählt hat? Da spricht in meinen Augen der Markt eine klare Sprache. Ich glaube, die Fondshäuser, die werden die Artikel 8, Artikel 9 Produkte nicht am Markt oder am Interesse der Anlegerinnen und Anleger vorbei positionieren. Und wie eingangs gesagt, 50%, Hälfte des Marktes spielt in meinen Augen eine klare Sprache.
Die Anleger, die vielleicht jetzt verunsichert sind und sagen, für mich spielt das jetzt vielleicht Stand heute weniger eine Rolle. Für mich ist das vertrieblich auch etwas, was ich nicht im Detail in meine Entscheidung mit einbeziehen möchte. Welche Anpassung braucht es denn Ihrer Meinung nach von der Branche beziehungsweise auch von den Gesellschaften in Vertriebsansprache, aber auch in Produktkonstruktion, um auch das Vertrauen in ESG-Strategien wiederherzustellen? Also es gibt dann ja schon welche, die sagen, oh Gott, damit will ich jetzt vielleicht nichts mehr zu tun haben oder es spielt nur unterbewusst eine Rolle, aber so grün muss es jetzt am Ende des Tages auch nicht sein. Also ist das Kind da schon in den Brunnen gefallen? Ich bin da bei Ihnen, dass es natürlich für viele noch eine Rolle spielt, aber es gibt natürlich da schon auch Marktteilnehmer, die ganz bewusst sagen, nee, also ich muss das irgendwie bei mir protokollieren, festhalten, aber unter uns, unter vier Augen, so eine wirklich eine Wichtigkeit in der Beurteilung, ob ich den Investment verkaufe oder eben nicht, spielt Nachhaltigkeit weniger eine Rolle.
Also das ist ein guter Punkt. Diese Stimmen am Markt, die gibt es sowohl seitens der Anlegerinnen und Anleger, der Vertriebspartner, aber auch unserer eigenen Vertriebskollegen. Natürlich ist da eine gewisse Verunsicherung vorhanden, die ich jetzt seit nunmehr etwas mehr als 2 Jahren hier bei der Lycon wahrnehmen durfte. Da gehe ich den Weg der Austausch mit dem Markt, mit unseren eigenen Vertriebskollegen ist dabei essentiell. Es wäre ja fatal, wenn ich in der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie bei uns im Elfenbeinturm vor mich hinarbeiten würde und einfach top-down die Leute immer mit unseren Entscheidungen zu konfrontieren. Ich versuche, so viel es geht, die regulatorische Landschaft aufzuschlüsseln, zu erklären, warum unsere Produkte so funktionieren, wie sie funktionieren, warum wir gewisse Ansätze gewählt haben, aber auch, warum andere Produkte am Markt eine andere Sichtweise genommen haben. Es gibt, muss man leider sagen, einen Punkt, der ist in der Verunsicherung nicht wegzudiskutieren, dass laufend über kontroverse Sektoren gesprochen wird, die viele ausschließen, die aber trotzdem Rendite bringen. Wir haben jetzt das Stichwort Rüstung oder wir haben auch das Stichwort Atomenergie, wo immer wieder neu darüber diskutiert wird, warum wird das in Deutschland anders gesehen als im europäischen Ausland. Das ist ein Spagat, wo man selber als Haus eine eigene Strategietreue vermutlich vorleben muss, aber auch gewissermaßen die Stimmen des Marktes mitverfolgen muss und diese Dynamik auch begleiten muss. Ich finde, es gibt ein paar vertrauensbildende Maßnahmen, die man da als Fondshaus auch wählen kann. Da kann man zu externen Siegeln wie dem FNG-Siegel greifen. Die haben auch der Dynamik geschuldet, sich jetzt nochmal neu strukturiert und rücken da Transition als Produkt in den Vordergrund. Das ist etwas, das gibt einem Produkt einfach eine weitere Glaubwürdigkeit, weil, wie eingangs gesagt, dieser Artikel 8-Stempel, der ist einfach zu heterogen. Mit Artikel 8 hebt man sich in puncto Nachhaltigkeit nicht ab. Man hebt sich auch in Nachhaltigkeit nicht ab, indem man einfach sagt, ich schließe einfach immer mehr und immer mehr aus. Dafür sind diese Aspekte einfach zu komplex. Aufklärung an den Markt betreiben, wie sieht genau die Nachhaltigkeitsstrategie aus, wie sieht das Produkt aus, ist in meinen Augen in Ordnung, ist sogar Pflicht. Bei Artikel 9 Fonds kann man sogar noch darüber nachdenken, ob man zusätzlich über die regulatorische Berichterstattung nach der Offenlegungsverordnung noch einen eigenen Report rausbringt, der ein bisschen den Artikel 9 Charakter untermauert, sofern es nicht in Anführungszeichen übertriebenem Marketing mündet, weil ich glaube, was früher wirklich ein bisschen falsch gemacht wurde, war eine Erwartungshaltung zu erzeugen, dass man mit Artikel 9 oder Impact-Produkten das Klima rettet oder seinen eigenen CO2-Fußabdruck senkt und so weiter. Oder dass Nachhaltigkeit über x Zeiträume immer mehr Rendite abwirft. Das muss man sehr, sehr differenziert und neutral betrachten und da auch wirklich sachlich rangehen, weil Nachhaltigkeit, ja, es ist ein Megatrend, es ist auch nach wie vor für uns ein Trend, der sich irgendwann verselbstständigen wird oder zur Selbstverständlichkeit wird, aber man muss vorsichtig rangehen und eben diese Risiken erkennen und den Markt verstehen.
Ja, auf jeden Fall, Erwartungshaltung ist da ja an sich immer ganz, ganz wichtig in der Kommunikation. Wenn, weil Sie auch gerade eben den Punkt Transition angesprochen haben, wenn Sie jetzt eine ESG-Strategie neu entwickeln müssten, wie sehe diese aus? Also was hat Ihrer Meinung nach auch vertrieblich in Zukunft die besten Chancen, das Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen? Sind das eben Best-in-Class-Ansätze? Sind das Impact-Ansätze? Sind das Transition-Ansätze? Gebe ich jetzt gerade auch dem Kind einen anderen Namen? Also was ist Ihrer Meinung nach die richtige Strategie, um vielleicht auch nicht nur die ESG-Überzeugungstäter von der Strategie zu überzeugen, die sowieso das für super toll finden, sondern vielleicht die Skeptiker, die jetzt sagen, oh, Rheinmetall und Rüstungsaktien sind momentan super scharf. Ich bin da auch ganz bei Ihnen. Wenn man das Handelsblatt aufschlägt, jeden zweiten Tag, ist natürlich auch ein Artikel darüber, ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, noch in Rüstungsaktien einzusteigen. Obwohl sich natürlich da auch immer wieder die Geister scheiden, ist Sicherheit nicht auch einen Sektor, in dem man investieren kann. Das vielleicht dann an einer anderen Stelle wieder. Aber wie schafft man es vielleicht auch die Nicht-Überzeugungstäter mit welcher Art von Strategie zu überzeugen?
Information, Drescher und Sie. Die Fondsplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und wie gesagt, da sind jetzt ein paar zusätzliche Rahmenwerke geschaffen worden. Auch auf europäischer Ebene gibt es jetzt die ESMA-Leitlinien für nachhaltigkeitsbezogene Vornamen. Früher gab es von der BaFin die sogenannte Verwaltungspraxis, auch ebenfalls für Fonds mit Nachhaltigkeit im Namen. Das wurde jetzt abgelöst und auf europäischer Ebene gibt's die ESMA-Leitlinien. Aber auch da gibt es die Kategorien, ob man Sustainable oder Impact im Namen hat oder ob man Transition heißt. Transition hat natürlich den großen Charme und auch Impact hat den großen Charme. Die lassen sich leichter an den Mann oder an die Frau bringen, eben weil in dem Ganzen eine gewisse Messbarkeit suggeriert wird. Das heißt, man kann jährlich sagen, das und das hat das Produkt, oder man muss es jährlich sogar sagen, das und das hat das Produkt bewirkt, das und das haben die Portfoliounternehmen in der Form haben die sich verbessert. Das lässt sich ein bisschen leichter nach außen transportieren. Das Problem, was ich erstmal kurzfristig bei den Transition-Produkten leider sehe, ist, die sind verstärkt halt nur darauf ausgerichtet, in Unternehmen zu investieren, die in gewisser Weise auch mit fossilen Energieträgern zusammenhängen. Natürlich muss jedes Unternehmen irgendwo seinen CO2-Fußabdruck senken, und was es aus den Paris Aligned Benchmarks vorgegeben wird. Die bestehen auch nicht nur aus fossilen Energieträgern. Nur Transition wird sehr, sehr schnell nur auf eine Kennzahl reduziert, und das ist der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens, sofern die Unternehmen das denn auch überhaupt berichten oder zuverlässig berichten. Das heißt, das ist eine gewisse einseitige Reduktion von Nachhaltigkeit nur auf CO2-Emissionen. Und da, muss ich sagen, ist die Komplexität von Nachhaltigkeit doch viel, viel weiter. Ich sehe leider auch, dass die soziale Komponente, die wird da ein bisschen stärker vernachlässigt oder wird nur auf eine Risikokomponente reduziert. Die soziale Taxonomie ist eigentlich vermutlich für immer aufgeschoben. Die wird es leider nicht geben. Zumindest nicht so schnell. So dass, was sich leicht vermarkten lässt, sind wirklich messbare Produkte wie Impact und Transition. Aber da auch wieder den Punkt, ist nur auf das reduziert, was messbar ist. Bei dem anderen, da haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben vor uns. Was ich sehe und womit wir auch bei uns im Haus gute Erfahrungen gemacht haben, was sich gut transportieren lässt, ist eine gewisse Mindestallokation in sogenannte grüne Anleihen, die nach dem Green Bond Standard dann herausgegeben wurden, weil das sind Finanzinstrumente oder Vehikel, die von Unternehmen herausgegeben werden, nur mit diesem einen Finanzierungszweck, nämlich spezielle nachhaltige Projekte zu finanzieren. Unsere Fondsmanager können da auch jährlich nachlesen, was ist denn mit diesem Emissionsvolumen passiert, welcher Impact, und da ist wirklich das Wort Impact sogar empfehlenswert, wurde über diese Investitionen denn erreicht. Das halte ich für eine sehr, sehr reine und cleane Art, im wahrsten Sinne des Wortes, auch nachhaltig zu investieren. Spielt natürlich nur im Renten- oder im Mischfondsbereich eine Rolle. Ansonsten sind die messbaren Komponenten sind nach wie vor die SDGs, Sustainable Development Goals. Da ist der Markt immer noch an der gleichen Stelle eigentlich wie in den letzten Jahren. Für mich ist wichtig, wenn wir ein Artikel 8 oder Artikel 9 Produkt haben und es auch als nachhaltig vermarkten und nicht nur über die Offenlegung kommen, dass es auch wirklich transportiert werden kann. Was macht dieses Produkt eigentlich und was kommt am Ende dabei raus? Weil nur die Ausschlusskriterien zu schildern, das ist schön und gut. Nur was dadurch bewirkt wird, ist eine andere Frage. Und da ist es eine Aufgabe von uns, das auch für die Anlegerinnen und Anleger aufzuschlüsseln.
Und die Rendite muss natürlich auch stimmen.
Selbstverständlich, klar.
Das ist ja bei der Geldanlage auch nicht gerade unwichtig. Mit Blick auch auf Ihre Produkte, Ihr Haus, vielleicht auch nochmal zum Abschluss die Frage, spielt das Thema Nachhaltigkeit ESG bei all Ihren Produkten der Lycon eine große Rolle? Gibt es Produkte, wo Sie sagen, nee, der Fondsmanager sagt, nee, ich bin Artikel 6, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen? Oder sind alle Produkte, die Nachhaltigkeit im Namen tragen oder eben nicht, der Nachhaltigkeit verpflichtet?
Also zunächst mal zu Ihrem Punkt. Natürlich hört man oft die Stimme, ich will als Anleger nicht auf Rendite verzichten, nur weil ich Nachhaltigkeit wähle. Wir wollen auch nicht auf Rendite verzichten. Niemand will auf Rendite verzichten. Das ist unser Job. Und wir sind nicht so naiv, dass sich Fonds mit schlechter Rendite alleine über die Nachhaltigkeit verkaufen lassen. Also das muss immer Hand in Hand gehen. Und aus dem Grund spreche ich ja auch mit den Fondsmanagern da sehr, sehr regelmäßig. Es ist tatsächlich so, dass Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist, auf so viele Produkte der Lycon Nachhaltigkeit anzuwenden in unterschiedlichen Abstufungen. Wir haben tatsächlich ein Produkt, was aber, da es eine aktiv gemanagte Hedgefonds-Strategie ist, einen gewissen Sonderstatus hat, die ist tatsächlich Artikel 6, ist aber auch nicht breit im Vertrieb, auch aus regulatorischen Gründen. Bei allen anderen unserer Publikumsfonds finden sich in unterschiedlichen Abstufungen Nachhaltigkeit wieder. Natürlich gibt es global und dynamisch anlegende Mischfonds, bei denen der Fondsmanager gesagt hat, ich brauche hier allerdings ein gewisses Maß an Flexibilität. Das haben wir Ende letzten Jahres aufgelegt bei unseren Münchner Kollegen der MFI. Aber auch da haben wir gewisse Mindesthürden, die wir uns als Haus selber geben, und gewisse Mindestkriterien, die wir dann trotzdem ausschließen. Das Produkt kommt dann allerdings über das Offenlegungsregime. Aber natürlich haben wir sonst bei, wir haben Artikel 8, Artikel 9 Produkte. Wir haben Produkte mit FNG-Siegel, FNG-Siegel mit Sternen oder Stufenmodell. Und wir haben sogar welche, wo wir noch eine zusätzliche jährliche Berichterstattung machen, was in dem Produkt passiert ist. Also wir haben die unterschiedlichen Abstufungen von Grün in dem individuellen Vermögensverwaltungsgeschäft, im Wealth Management oder auch im Digital Wealth bieten wir die Option, unterschiedlich nachhaltig zu investieren. Die Wahl ist für den Kunden immer da, oder für die Anlegerinnen und Anleger. Nur im Publikumsfondsbereich, da wo wir es selber vorgeben können, da haben wir Mindestvorgaben. Und meistens mündet das da drin, dass es mindestens Artikel 8 sein soll, wenn nicht sogar Artikel 8 mit einer Mindestquote nachhaltiger Investitionen oder sogar Artikel 9.
Ja, Herr Braun, zum Abschluss fragen wir unsere Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Welches Buch haben Sie uns heute mitgebracht? Gibt es ein Buch zum Thema ESG? Vielleicht was anderes? Was können Sie unseren Zuhörern empfehlen?
Sehr gerne. Da ist mir spontan was eingefallen, was noch an meiner akademischen Vergangenheit liegt. Ich habe bis 2010 an der Universität Maastricht im Bereich Finanzen Nachhaltigkeit promoviert und habe damals auch schon den Wissenschaftler Alex Edmonds kennengelernt, der mittlerweile an der London Business School arbeitet. Der hat viele Jahre danach, und ich glaube, es ist vor ein, zwei Jahren rausgekommen, ein Buch, das nennt sich Grow the Pie, also den Kuchen wachsen zu lassen. Und es dreht sich genau darum, dass Unternehmen sich nicht entscheiden müssen zwischen, bin ich profitabel oder arbeite ich nachhaltig für Umwelt und Gesellschaft, nämlich dass das genau Hand in Hand gehen soll. Das ist ein spannendes Buch. Er hat allerdings zwei Jahre später, hat er noch ein weiteres Buch rausgebracht. Das nennt sich May Contain Lies, also könnte Lügen enthalten. Und das dreht sich darum, wie Journalisten oder auch wie einige Berater am Markt, wie unzureichend durchgeführte akademische oder empirische Studien missbraucht werden, einfach nur um Überschriften zu erzeugen. Da regt er an, sehr, sehr differenziert mit Studien, mit empirischen Analysen umzugehen und sich auch wirklich immer nach der Theorie dahinter zu fragen. Also die beiden Bücher miteinander gepaart spiegeln auch so ein bisschen meine eigene Lebensphilosophie wider. Zum einen das Thema Nachhaltigkeit, dass ich wirklich dran glaube und dass es nicht verschwinden wird, sondern Teil jeder Geschäftsstrategie sein sollte. Das andere jedoch, dass man nicht nur die Überschriften lesen sollte, sondern sich auch wirklich mit der Thematik darunter stark auseinandersetzen sollte. Diese beiden Bücher von Alex Edmonds kann ich sehr empfehlen. Ich habe sie beide gelesen und sind auch beide im deutschen Markt ganz normal zu erhalten.
Super, ja, hört sich sehr interessant an, werde ich mir auch auf jeden Fall, so viel noch zu lesen, aber werde ich auch immer mal auf meine To-Do-Liste packen. Ja, alles klar, Herr Dr. Braun, vielen Dank also für Ihre Zeit.
Danke von mir, auch aus meiner Seite, mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, meine Damen und Herren, bevor ich mich dann von Ihnen verabschiede, würde ich Sie natürlich noch bitten, gerne unseren Podcast zu bewerten auf Spotify, auf Apple Podcasts und Co. Gerne auch ein Abo dalassen und den Podcast, wenn er Ihnen eben gefallen hat, gerne auch an Kollegen und Freunde weiterempfehlen. Ja, das war's an der Stelle von mir. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und verabschiede mich hiermit aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.